redet, ist nicht tot.
Neulich hatte ich mit Thomas Wiegold über Streitkräfte geredet und der sagte so in einem Nebensatz, red doch mal mit Ulrike Franke über Millennials. Millennials, das sind die Leute, die zwischen 1981 und 96 geboren sind, und red mit ihr über Millennials und Militär. Und das kann ich jetzt glücklicherweise machen, denn ich bin mit Ulrike Franke verbunden. Ulrike ist Senior Policy Fellow beim European Council on Foreign Relations und zu ihren Schwerpunkten gehören die deutsche und europäische Sicherheit und Verteidigung und die Zukunft der Kriegsführung. Hallo Ulrike.
Einen schönen guten Tag, hallo.
Was ist der European Council on Foreign Relations?
Der European Council on Foreign Relations oder auch ECFR, das ist ein Think Tank, also eine Denkfabrik, die in mehreren europäischen Städten und Ländern sitzt. Persönlich schalte ich mich gerade aus Paris zu. Ich war die letzten Jahre allerdings in London. Unser Hauptquartier oder das größte Büro ist inzwischen tatsächlich in Berlin. Das hat auch viel mit dem Brexit zu tun. Aber wir sitzen dann zusätzlich auch noch in Rom und in Madrid und in Sofia und in Warschau, also so ein bisschen überall. Letztendlich arbeiten wir zu Fragen der europäischen Außenpolitik, und zwar europäisch und gar nicht so sehr EU. Deswegen eben auch die Büros in den verschiedenen Hauptstädten. Und beschäftigen uns damit, ja, wie die Europäer sich mit dem Rest der Welt befassen sollten. Wir haben also regionale Programme, die sich mit den verschiedenen Weltregionen beschäftigen. Und natürlich schauen wir auch nach innen, was sollte Europa tun, um ja geopolitisch stärker, präsenter zu werden und all diese Dinge. Und ich persönlich mache eben viel zum Thema Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Ein Thema, was ja jetzt in den letzten 2,5 Jahren plötzlich ganz massiv auch an Aktualität und ja, Interesse von außen gewonnen hat.
Seit wann bearbeitest du denn dieses Thema eigentlich?
Tatsächlich schon sehr lange. Also ich habe Politikwissenschaften studiert in Frankreich, Großbritannien und der Schweiz und habe immer schon einen gewissen Fokus auf sicherheits- und verteidigungspolitische Themen gelegt. Unter anderem auch deswegen, weil wir kommen ja sicher gleich noch auf die Millennials. Ich bin ja ein Millennial, ne? Und ich bin eben 87 in Deutschland geboren, in Aachen, also westlicher geht's gar nicht mehr. Und bin eben aufgewachsen sehr in dieser Zeit der 90er und 2000er, wo man den Eindruck hatte, ja, Militär ist irgendwie nicht mehr so ein richtiges Thema, ne?
Also, und ja, gerade aber genau dann sich dafür zu entscheiden, ja, ja, ist ja umso bemerkenswerter.
Aber ich glaube, das war eben die Gegenreaktion. Also ich habe das so spezifisch gar nicht ausformuliert, aber mir ist eben, und wo das herkommt, weiß ich nicht, aber mir ist eben irgendwie aufgefallen, wir beschäftigen uns in Deutschland mit diesen Themen extrem wenig und mir schien das immer ein bisschen, vielleicht ein bisschen blauäugig. Einfach im Sinne von, ich habe mich nicht so richtig darauf verlassen, auf diese Narrative eben, dass irgendwie, ja, Militär und Sicherheit, das ist alles nicht mehr so ein Thema. Und ich weiß noch interessanterweise, als ich eben angefangen habe, Politik zu studieren und dann eben viel so Sicherheitspolitik gemacht habe, dass meine Mutter damals meinte, ja, willst du nicht lieber so wirtschaftspolitische Themen machen? Das ist doch irgendwie so, ne, das Thema. Ja. Und naja, habe ich irgendwie nicht so gesehen und insofern habe ich also auch schon im Studium zu diesen Themen gearbeitet, habe dann promoviert zu neuen Technologien in der Kriegsführung und Drohnen spezifisch. Also ich beschäftige mich seit sehr vielen Jahren schon mit Drohnen, also diesen unbemannten Flugzeugen, und bin letztendlich einfach bei diesem Thema immer geblieben. Und das Interessante ist vielleicht noch, ich bin halt tatsächlich nach dem Abi direkt aus Deutschland weggegangen und habe auch seitdem nicht mehr länger in Deutschland gewohnt, gesehen von mal 6 Monate für eine Bundestagswahl. Habe aber immer eben deutsche Außen- und Verteidigungspolitik auch gemacht und habe deswegen so einen gewissen, ja, Blick von außen und Blick von innen irgendwie. Und das ist natürlich, also ich finde das sehr spannend und hoffentlich ist das halt auch grundsätzlich ein ganz interessanter Blick. Aber ja, insofern mache ich das Thema schon sehr lange und auch bei ECFR habe ich eigentlich eben weitestgehend immer diese Sicherheitsverteidigungsthemen abgedeckt, neue Technologien in der Kriegsführung und all sowas.
Ist das, also ich sag mal so, immer wenn ich dich irgendwo sehe, irgendwie zu Drohnen ein Interview geben und so, sitze ich da und denke mir, ja, ist doch ein No-Brainer, warum fragen die sowas überhaupt noch? Ist, ich sag mal, die Durchschnittsbevölkerung noch gar nicht so weit, wie vielleicht jemand wie ich, der sich mit unbemannten Flugobjekten beschäftigt?
Also ich glaube, die Durchschnittsbevölkerung, die natürlich extrem schwer irgendwie zu erfassen ist, zumindest in Deutschland, hat sich halt über Jahre und Jahrzehnte mit verteidigungspolitischen und tatsächlich militärischen Themen absolut nicht beschäftigt. Im Gegenteil, das wurde aktiv abgelehnt. Also ich habe vor, ich weiß nicht, 5 Jahren ungefähr, ein großes Interview in der Zeit gehabt, also so eine schöne Seite eben in der Zeit zum Thema Drohnen und da ging es um alle möglichen Sachen. Und danach kamen Leserbriefe an die Zeit, so nach dem Motto, was ist denn diese Frau so fasziniert oder vereinnahmt oder so von diesen Themen, also so ganz abschätzig irgendwie. Und ähnlich erinnere ich mich eben auch an ein Tagesthemeninterview, was ich mal gemacht habe, eben auch noch vor Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine. Da ging es ihm auch um so Drohnen und so weiter. Und dann habe ich danach auch ganz viele E-Mails bekommen à la Kriegstreiberin und so weiter und so fort. Wobei ich natürlich nie irgendwie gesagt habe, dass irgendwer Krieg führen sollte. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, wir haben es uns in Deutschland lange erlaubt, mit diesen Themen uns so gar nicht auseinanderzusetzen und im Gegenteil zu sagen, wer das tut. Also ne, wie kann man das nur wagen und das sind irgendwie alles Kriegstreiber und so weiter. Und das hat natürlich dazu geführt einfach, dass diese Themen auch in den deutschen Medien deutlich weniger besprochen wurden als in anderen Ländern und dadurch das generelle Wissen doch recht niedrig ist. Und das fällt vielen Leuten jetzt auch seit 2,5 Jahren auf und deswegen gibt es auch ein viel größeres Interesse an diesen Themen. Aber ja, ich glaube tatsächlich, also die Durchschnittsbevölkerung musste sich mit diesen Themen einfach nicht beschäftigen, wollte es auch nicht. In Klammern kann ich auch irgendwo ganz gut verstehen. Ich will mich auch nicht mit Krieg und Militär die ganze Zeit beschäftigen als Bürger, aber sei es drum. Und insofern, ja, glaube ich, gibt es da viele Dinge, die einfach nicht ganz, ganz klar sind. Aber wie du ja auch schon ansprichst, es gibt natürlich auch einfach große Unterschiede im Wissensstand und im Interesse und ja.
Du sagtest eben, du hast Deutschland sehr lange nicht mehr dauerhaft besucht. Wie sieht Deutschland denn eigentlich von außen aus?
Also es gibt erstmal ein Rieseninteresse an Deutschland, das muss man schon sagen. Also gerade in Europa, auch weltweit, aber gerade in Europa, weil wir eben dieses große und wirtschaftlich so starke Land sind. Und manchmal frage ich mich, ob das selbst den Deutschen so ganz klar ist, weil wir eben wirklich, also wir sind ja international, weltweit wirtschaftlich stark und eben Handelsnation und so weiter und so fort. Und auch gerade in Europa wirklich ein großes Land von der Einwohnerzahl. Und insofern fällt uns halt, im Englischen würde man sagen, so for better or worse, also ob wir das wollen oder nicht, eine gewisse Führungsfunktion zu. Also ne, per Definition schauen eben die Leute in der Welt und gerade die Europäer schon so ein bisschen danach, was Deutschland eben macht. Insofern würde ich sagen, es gibt einen gewissen Anspruch an Deutschland, in gewissen Fragen sich einfach zu positionieren und auch eine Führungsrolle einzunehmen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch ganz klar sagen, jedes Mal, wenn man eine Führungsrolle übernimmt, beschwert sich auch jemand, ne? Weil irgendwie, man kann es ja nie allen recht machen und das geht dann eben auch sehr schnell, dass dann Deutschland kritisiert wird. Also für eine lange Zeit, was ich sehr erlebt habe, was das Deutschlandbild von außen angeht, ist, dass grundsätzlich wurde durchaus sehr wertgeschätzt, dass Deutschland gerade in diesen verteidigungs- und sicherheitspolitischen Themen doch einen sehr speziellen Weg eben gewählt hat, mit eben dieser ja grundsätzlichen Ablehnung auch oder einem sehr gesunden Skeptizismus gegenüber.
Genau, ich sage immer, so die Probleme so lange, so Helmut Kohl, ne, die Probleme so lange mit Geld bewerfen, bis irgendjemand anders sie löst.
Ja, naja, also ne, ich will nur sagen, das wurde durchaus auch anerkannt, dass es auch in so einer Diskussion auch gar nicht schlecht sein kann, wenn es eben Stimmen gibt, die immer sehr, sehr vorsichtig irgendwie sind, was diese Themen angeht. Gleichzeitig hat man aber schon länger gemerkt, schon, ich würde sagen, vor 2014 und dann nochmal seit 2014, also 2014 eben das Datum, wo Russland in die Ukraine einmarschiert ist, hat man schon gemerkt, dass immer mehr auch gerade Europäer gesagt haben, naja, also Deutschland, so ewig könnt ihr auch nicht so weitermachen. Also eben diese Idee irgendwie, Sicherheit, Verteidigung, auch irgendwie so geopolitische Sicherheit geht uns irgendwie nichts an, weil wir dürfen das ja nicht wegen unserer Vergangenheit und außerdem beschützen uns ja eh die Amis und wir zahlen das Ganze. Das funktioniert so nicht mehr. Und als Reaktion darauf haben ja auch dann die Deutschen 2014 diesen sogenannten Münchner Konsens ins Leben gerufen. Das war auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die ist ja immer im Februar, im Frühjahr in München. Und da haben sich eben mehrere deutsche Politiker auf die Bühne gestellt und der Welt quasi gesagt, Deutschland will in Geopolitik und damit eben auch irgendwie in Sicherheits- und Verteidigungspolitik präsenter sein, mehr machen und so weiter und so fort. Und das hat einen sehr großen, durchaus sehr großes Interesse erregt, gerade in Europa und bei den Verbündeten. Und dann kam, übertrieben gesagt, halt relativ wenig. Also da war eine relativ große Enttäuschung dann von den Verbündeten, dass man gesagt hat, naja, also so richtig wahrgemacht habt ihr das ja nicht. Und vor allen Dingen macht ihr eben weiter auch eure Selbstinteressens, wirtschaftsgeleitet Außenpolitik à la Nord Stream 2. Ne? Also so die Pipeline mit Russland, wo man gesagt hat, wo eben die Europäer und die Osteuropäer gesagt haben, das ist doch echt eine dumme Idee. Und die Deutschen haben quasi gesagt, naja, das hat ja irgendwie mit Geopolitik nichts zu tun. So, und jetzt kommen wir eben zum 24. Februar 2022 und dem russischen Einmarsch in der Ukraine. Und was ich halt extrem spannend fand in den letzten 2,5 Jahren ist, wie stark der Fokus auf der deutschen Politik lag in der europäischen Debatte. Also Deutschland war wirklich schon sehr früh irgendwie unter so einem Brennglas, unter so einer Lupe. Alle haben immer geguckt, was Deutschland macht. Deutschland wurde extrem stark kritisiert auch für Dinge. Also wir erinnern uns an 5000 Helme und so weiter. Gleichzeitig wird jetzt langsam auch anerkannt, dass Deutschland eben tatsächlich auch wahnsinnig viel tut, um die Ukraine zu unterstützen. Wir sind der zweitgrößte und größte Unterstützer, auch militärische Unterstützung nach den USA und ja, versuchen da sehr viel zu machen. Aber also Deutschland steht schon wirklich sehr auch unter Beobachtung und hat da teilweise auch sehr viel Kritik abbekommen, teilweise gerechtfertigt, teilweise war es ein bisschen zu viel, fand ich. Ja, aber insofern bin ich jetzt auch sehr, sehr damit beschäftigt in den letzten 2,5 Jahren der Welt oder zumindest Europa, Deutschland zu erklären. Also ich mache eben auch doch recht viel so in den französischen und englischen Medien und so, um das eben zu erklären und gleichzeitig auch Deutschland zu erklären, wie eben Berlin und die deutsche Politik von außen gesehen wird. Und da gibt es noch sehr viele Facetten und sehr viel Unverständnis. Insofern ist das ein sehr spannender Bereich auch. Aber jetzt ist eben auch eine Situation, wo sehr viel passiert und wir uns auch unter Verbündeten einfach zusammenraufen müssen.
Es hat ja nach 2014 bis 2022, es hat ja offensichtlich nicht gereicht, was Deutschland an sich, an der Welt, für sich, für die Welt getan hat. Was hätten wir besser machen können?
Ich glaube, den größten Fehler, den wir in Deutschland gemacht haben, ist aus dem Prinzip Hoffnung heraus zu denken, dass die Welt so ist, wie wir sie gerne hätten. Und das ist natürlich eben auch diese Erfahrung eben, ja, seit 89, seit dem Ende der Sowjetunion und dann eben Fall der Mauer und Wiedervereinigung. Wir hatten wirklich viele Jahre oder Jahrzehnte, in denen die Welt sich in eine Richtung zu entwickeln schien, die uns sehr entsprach. Dieses Ende der Geschichte, ne, diese Narrative, dass irgendwie geopolitisch Schlachten auch irgendwo geschlagen waren und der geopolitische Wettbewerb weitestgehend eigentlich vorbei war und dass Globalisierung und mit der Globalisierung dann eben auch Wachstum, Wohlstand, dadurch Demokratisierung und dadurch Rechtsstaatlichkeit, dass all das dazu führt, dass letztendlich die anderen werden wie wir. Und der Punkt ist, und ich möchte es auch betonen.
Das ist ja auch wünschenswert eigentlich, ne?
Also wünschenswert ist das hundertprozentig. Es war ja auch gar nicht irgendwie nur ein frommer Wunsch, denn ganz ehrlich, die 90er, die 2000er haben ja genau diese Entwicklung zum Beispiel eben in Osteuropa gezeigt. Also es war ja wirklich so, dass, ne, die EU war total populär, alle wollten beitreten, es gab Demokratisierungsanstrengungen, Rechtsstaatlichkeit wurde geschaffen, die Welt wurde wohlhabender durch Globalisierung, ungleich verteilt, keine Frage, aber ne, all das. So, und der Punkt ist, wir haben uns darin unglaublich wohlgefühlt, das hat extrem unserem Überzeugungen entsprochen und wir wollten davon nicht loslassen, auch als es anfing, sich zu zeigen, dass dieser Zeitraum vielleicht eben nur ein temporärer war. Wir dachten, das ist jetzt irgendwie so, dahin geht jetzt die Entwicklung und das war's. Aber spätestens seit, also 2008 hat eben Russland Georgien angegriffen und dann 2014 nochmal mehr und auch die ganze Narrative von Putin, also was er ja auch gesagt hat auf Konferenzen und anderweitig, auch die Entwicklung Chinas, also es gab halt immer mehr Hinweise darauf, dass irgendwie so unser schöner Traum also eben nicht komplett Wahrheit wird und im Gegenteil sich teilweise anders entwickelt. Und wir haben aber weiter daran festgehalten. Und weil wir es eben gerne so haben wollten. A, weil es schön ist und B, es war natürlich auch in unserem Interesse. Also wir müssen uns nicht davor machen. Es ist natürlich total angenehmer, auch politisch, wenn man wenig für Verteidigung ausgibt, aber schön Wirtschaftswachstum mit eben, ja, billigem russischen Gas und Exporten nach China und so weiter und so fort hat. Und insofern, wir wollten das lange nicht wahrhaben und auch 2014 war letztendlich dann nicht der Weckruf, der es im Nachhinein hätte sein sollen. Und das hat sich eben vor allen Dingen, ich glaube, am klarsten gezeigt in dieser Debatte um Nord Stream 2, ja, also diese Pipeline.
Die konkreteste Metapher, die wir politisch je hatten, ja.
Absolut, absolut. Und das Interessante daran ist ja, dass das passierte ja schon irgendwie ziemlich sehenden Auges. Also es gab ja die Warnungen, gerade aus Osteuropa, die gesagt haben, Nord Stream 2 ist, ihr macht genau, was Putin will. Seht ihr denn nicht, dass das eben nicht ein rein Business-Projekt ist und nicht irgendwie rein wirtschaftlich? Und natürlich ist das geopolitisch, natürlich ist das sicherheitspolitisch und so weiter und so fort. Und wir wollten es halt irgendwie nicht wahrhaben, weil es A, nicht unserer Ideologie und unserer Hoffnungen entsprach und B, auch irgendwo halt, ja, wirtschaftsinteressenmäßig nicht uns entsprach. Und dadurch hat sich das so lange hingezogen und deswegen war halt auch dieser russische Einmarsch in der Ukraine jetzt 22, dieser so starke Weckruf, der es eigentlich so stark hätte nicht sein dürfen. Also wir hätten es früher wissen müssen, wir hätten auch auf die Osteuropäer stärker hören müssen. Und da müssen wir uns halt an die eigene Nase fassen, dass wir da teilweise zu...
Ist das Arroganz? Würdest du sagen, dass das Arroganz war auch? Dass wir gedacht haben, ja, die Osteuropäer, die labern doch nur.
Also es gab einen Arroganzelement und der ist mir immer wieder aufgefallen bei diesem Thema, habt ihr anderen denn nicht verstanden, dass die Zeit von irgendwie Militär und Krieg und so weiter vorbei ist? Und seid ihr denn nicht, ja, quasi erleuchtet genug und verständnisvoll genug, dass das alles ein Thema der Vergangenheit ist und das in der Zukunft nicht mehr so eine große Rolle spielt? Und wir Deutsche haben quasi, also klar, wir haben diese schreckliche Geschichte, für die wir auch verantwortlich sind, aber wir haben daraus so gut gelernt, dass wir jetzt quasi der Welt erzählen können, wie das läuft. Da habe ich eine relativ große Arroganz gespürt. Beim Verhältnis mit Russland, jein. Also klar, es gab immer wieder diesen Effekt oder diese Aussage von, naja, ihr habt doch schon gesehen, die Ostpolitik im Kalten Krieg, das war ja irgendwie richtig und versteht ihr denn nicht, dass wir auf die Art und Weise auch irgendwie so die Verbindung zu Russland behalten? Und es gab auf jeden Fall den Vorwurf einer gewissen Paranoia gegenüber den Osteuropäern, nach dem Motto, ihr seid halt nicht davon losgekommen von irgendwie der Angst vor der Sowjetunion und so. Das gab es schon. Ich will das jetzt auch nicht überstrapazieren, ne?
Tatsächlich haben die recht gehabt, alles, ne?
Sie haben dahingehend tatsächlich recht gehabt, absolut, absolut. Und das gab auch natürlich auch genügend irgendwie Russland- und Osteuropa-Experten, auch in Deutschland, die das durchaus schon gesagt haben und davon gewarnt haben. Und man muss ja auch zugeben, also Wladimir Putin hat ja dann auch doch sehr mehrfach irgendwie doch sehr klar gesagt, was er will. Aber ja, wir haben es, wie gesagt, einfach nicht geglaubt. Und insofern, und das ist jetzt irgendwo in dieser ganzen Tragik der letzten Jahre eine positive Entwicklung, ich sehe doch recht stark in Deutschland und auch gerade in Frankreich, die in einem ähnlichen Boot saßen, Situation ein bisschen anders, aber trotzdem ähnliche Reaktionen, sehe ich in Deutschland und Frankreich doch wirklich auch ein Eingestehen von, wir haben euch nicht ausreichend zugehört. Und das haben auch eben, also Macron und andere haben das auch doch durchaus sehr klar so in Osteuropa gesagt. Und das kommt in Osteuropa auch durchaus so an, dass man sagt, ja gut, also immerhin, ne, ist da jetzt so ein bisschen ein Verständnis, dass wir da einfach nicht genug gehört wurden und dass das jetzt auch anders werden soll und anders geworden ist.
Wenn Macron das sagt, wenn Scholz das sagt, das ist das eine. Die Bevölkerungen sind ja immer noch mal ein ganz anderer Player. Ist dieser Weckruf von 2022, denkst du, der ist in den Bevölkerungen auch angekommen? Sind wir aufgewacht?
Ich würde sagen ja, aber es ist ein Ja-Aber. Also ich fand es wirklich bemerkenswert. Also ich glaube, der 24. Februar war doch ein sehr starker Weckruf, gerade für die Deutschen, weil viele Deutsche an diesem Tag und dann auch eben in den folgenden Wochen aufgewacht sind und zum ersten Mal potenziell in ihrer Lebzeit, aber zumindest eben in einer Generation, wirklich und ernsthaft sich die Frage gestellt haben, wie sicher bin ich eigentlich? Und könnte es sein, dass dieser Konflikt ganz direkt meine eigene Sicherheit, körperliche Sicherheit, aber mindestens eben auch wirtschaftliche Sicherheit bedroht. Und das war eine Situation, die wir eigentlich so nicht kannten. Also gerade, wie gesagt, in meiner Generation. Das ist natürlich, das war ein großes Thema, würde ich sagen, erstmal in den ersten paar Wochen des Krieges, wo es ja auch wirklich diese Frage war, nukleare Eskalation.
Hast du da jemals dran geglaubt, an die nukleare Eskalation?
Ich schreibe die weiterhin nicht ab und die muss auch mit gedacht werden. Aber also, was ich sagen will, ne, wir hatten halt wirklich so die ersten Wochen die Situation, dass es da wirklich eine große spezifische Angst gab und auch eben wirklich dann in den folgenden Monaten, dann kam ja auch der Winter irgendwann und die Vorbereitung auf den Winter, diese Frage nach, vielleicht bedroht es nicht ganz direkt meine körperliche Sicherheit, aber eben meine wirtschaftliche Sicherheit, kann ich es mir noch leisten zu heizen? Haben wir überhaupt genug Gas zu heizen? All sowas. Und ich glaube, das war wirklich ein Weckruf, den so die deutsche Gesellschaft in den letzten 3 Jahrzehnten nicht hatte. Und ich denke, das hat schon auch was mit den Menschen gemacht. Also diese Erfahrung, die geht jetzt erstmal nicht weg. Und dann eben auch klar, alles, was politisch danach kam, Zeitenwende und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt natürlich schon 2,5 Jahre her und irgendwie Ne, keine Frage. Gas ist teurer geworden.
Gefühlt lullen wir uns gerade wieder so ein bisschen ein, exakt, weil das, ne? Ja.
Das meine ich halt. Also, weil, ne, ein paar Sachen sind natürlich passiert. Gas ist teurer geworden. Wir haben natürlich die Flüchtlinge aus der Ukraine. Die Bedrohung besteht natürlich weiterhin doch auch irgendwie. Aber irgendwie ist dieser Krieg halt jetzt trotzdem so ein bisschen normaler geworden. Also, das ist eben dann jetzt ein Krieg, der sich da irgendwo nah an Berlin, aber so nah dann eben doch nicht, abspielt. Und ja, uns dann doch so direkt nicht angeht. Und das ist natürlich die Gefahr, dass dann alle wieder ins Normal zurück wollen.
Du sagtest, wir haben eine Führungsfunktion, der können wir nicht entgehen, alleine aufgrund unseres Gewichts. Daraus abzuleiten wäre eigentlich ein Führungsanspruch. Lösen wir den hinreichend ein?
Also ich meine, ich denke schon, dass Deutschland irgendwo natürlich auch vorsichtig sein muss mit einem Führungsanspruch. Dahingehend, als wir wollen ja auch nicht die Situation, und das will auch niemand, der jetzt nach einer größeren Führungsrolle Deutschlands ruft, dass Deutschland sich quasi hinstellt und sagt, naja, guck mal, also wir sind ja wohl klar irgendwie der Anführer in Europa. Neben uns gibt's ja erstmal nichts und dann bestenfalls noch Frankreich und dann gibt's noch vielleicht drei andere große, eben Italien, Spanien, Polen, und dann gibt's sowieso nichts mehr. Also, ne, man hat halt so, was teilweise, je nachdem, auf welche Indikatoren man guckt, das ja auch stimmt, ne? Also jetzt mal so ganz quantitativ gesprochen. Aber wir wollten ja eigentlich nicht, dass Deutschland sich dann hinstellt und sagt, und auf dieser Basis entscheiden wir jetzt einfach mal für die anderen Europäer. Das will man auch nicht. Insofern, mein Verständnis von der Führungsrolle Deutschlands in Europa ist eher eine, die Akteure auch zusammenbringt, die eben sagt, wir sind natürlich auch geografisch ziemlich in der Mitte Europas und wir haben in manchen Dingen, weiß ich nicht, was irgendwie Finanz und Wirtschaft und so angeht, verstehen wir uns sehr gut mit eher den nördlicheren Ländern und den Niederlanden und so weiter. Und was eben, weiß ich nicht, Politik, Geopolitik, Außenpolitik angeht, sind wir eher westlich basiert. Gleichzeitig haben wir aber eben auch total viele wirtschaftliche Verbindungen Richtung Osteuropa und natürlich auch viele kulturelle und auch einfach durch Einwanderung etc. geprägte Verbindungen nach Osteuropa und so weiter und so fort. Und da kann man natürlich auch irgendwie eine Rolle spielen und sagen, wir bringen die verschiedenen Länder und Sichtweisen zusammen. Also das ist sicherlich ein Punkt. Aber was es halt schon irgendwie braucht, ist ein Deutschland, das auch schon häufiger mal eigene Initiativen formuliert, eigene Ideen und Visionen nach vorne bringt. Also ich finde es ganz schrecklich. Es gibt ja kein Bonmot, was irgendwie so strapaziert wird in Deutschland wie dieses, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Ne, das ist ja Helmut Schmidt. Und ich kann es ja nicht mehr hören und ich finde es ehrlich gesagt auch weitestgehend Quatsch.
Das ist dummes Zeug. Nur weil es Helmut Schmidt war, heißt das noch lange nicht, dass der nicht auch manchmal dummes Zeug geredet hat.
Genau.
Das finde
genau.
Ich immer bei so historischen oder zeithistorischen Zitaten, finde ich das immer ganz schwierig. Mark Twain hat auch ganz schlimme Worte benutzt.
Ja. Nein, also ich meine, und es kommt ja auch wirklich auf den Kontext an. Natürlich, ich verstehe, also ne, die Idee ist natürlich so ein bisschen dieses, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, Angst. Wir wollen natürlich auch nicht, dass Deutschland jetzt quasi hingeht und sagt, und jetzt erzähle ich euch mal irgendwie, wie Europa auszusehen hat. Aber ganz ehrlich, ich hätte es schon mal ganz gerne, dass ein Kanzler sich vielleicht ähnlich wie ein französischer Präsident mal hinstellt und sagt, so würde ich mir wünschen, dass wir uns entwickeln. Das ist meine Vision, ja, meine Idealvision von irgendwie Deutschland, Europa und der Welt. Und wie können wir dazu beitragen? Und das wird meines Erachtens sehr, sehr wenig gemacht. Bis zu gar nicht. Und das macht es eben schwierig, weil dadurch alles so sehr reaktiv wird.
Aber der politische Preis ist natürlich auch sehr, sehr hoch. Ich meine, wenn man sich so einzelne Politikerinnen und Politiker anguckt, also Robert Habeck, der mag blöde Ideen haben, aber er formuliert sie und er sagt, und da lang würde ich gerne laufen, um diese Idee zu verwirklichen. Was der für einen Shit abkriegt dafür, das würde ich auch nur einmal versuchen und danach denken, okay, dann verwalte ich lieber den Bestand, bevor ich jetzt nochmal nach vorne schreite.
Das ist richtig, wobei ich nicht davon überzeugt bin, dass diese, also nennen wir es mal Visionslosigkeit, daher rührt. Ich bin absolut bei dem übrigens, und das ist eine Entwicklung, die macht mir wahnsinnig Sorge, dass Politik und der Politikbetrieb unglaublich toxisch geworden sind. Und ich meine das jetzt nicht erst, wir hatten ja jetzt gerade wirklich tätliche Angriffe auf Politiker, das ist ja absolut inakzeptabel und wirklich richtig gruselig. Aber selbst davor, ich meine, ich kenne ja durch meinen Job viele auch Bundestagsabgeordnete, Europaabgeordnete, und es ist unglaublich, was die für ein Gift und ein Hass sich entgegengesetzt sehen für eben auch die die unkontroversesten Aussagen. Also ich meine, es ist wirklich inzwischen so gekommen, dass Politiker auf irgendwie Twitter sagen können, der Himmel ist blau und dafür massiv angegangen werden. Und das ist meines Erachtens eine total dramatisch und gefährliche Entwicklung, weil es natürlich auch dazu führt, dass die Leute sich alle dreimal überlegen, ob sie überhaupt in die Politik gehen und das natürlich auch Leute abschreckt, kann ich auch, also wirklich weiß ich auch, dass das die Leute abschreckt und das ist natürlich extrem problematisch. Ich denke nicht, dass das jetzt die Visionslosigkeit erklärt, aber...
Ist diese gewaltvolle Kommunikation in Richtung Politik, ist das ein deutsches Phänomen oder beobachtest du das in anderen Ländern auch?
Ich glaube, das ist inzwischen ein europaweites Phänomen. Ich denke, das hat je nach Land verschiedene Ausprägungen, aber ich sehe das hier in Frankreich auch gut. Ein Freund von mir ist zuletzt eben Abgeordneter in Frankreich geworden und der meinte auch, also das ist unglaublich, wie man da teilweise angegangen wird für eben, wie gesagt, nicht mal kontroverse Sachen. Also es ist ja eine Sache, wenn man irgendwas Kontroverses sagt und dann Pushback bekommt, aber es ist eben ganz klar, dass ganz viel Hass ganz grundsätzlich gegen Politik, gegen Politiker oder gegen Politiker bestimmter Parteien gerichtet ist und dann ist es sowieso egal, was man sagt. Und also insofern, ich glaube, ich habe nicht den Eindruck, dass Deutschland da jetzt dahingehend heraussticht, sondern dass das leider wirklich eine Entwicklung ist, die es in vielen Ländern gibt und ja, extrem besorgniserregend.
Eigentlich wollten wir ja über Millennials reden.
Was ein bisschen kam es auch schon rein, ja.
Ja, was wir zum Teil auch gemacht haben, genau. Was ist denn eigentlich das Problem mit den Millennials? Was habt ihr denn verpatzt?
Wir haben gar nichts verpatzt. Wir hatten ja noch gar keine Zeit, was zu verpatzen.
Das heißt, wir waren es, also ich die Generation X, wir haben es verpatzt.
Ach ja, oder im Zweifel schieben wir es auf die noch Älteren und sagen, es sind alles die Boomer schuld. Ne? Meine Überlegungen, was die Millennials angeht, kommen von woanders her. Und Teile davon hatte ich auch jetzt gerade schon angesprochen. Also ich bin eben, im Übrigen Millennials, das passt so schön, weil das auch die tatsächlich die Generation ist. Aber letztendlich rede ich vor allen Dingen von der Post-89-Generation. Also die Leute, die entweder nach 1989 geboren sind oder eben wie ich, 87er-Jahrgang, sich daran nicht mehr erinnern können an die Zeit
also
vorher.
Also keine aktive Wendeerfahrung sozusagen.
Exakt. Mhm. Und der Punkt ist halt einfach, das ist eine Generation, die eben groß geworden ist in dieser Narrative vom Ende der Geschichte. Also Ende der Geschichte, die Idee, dass eben geopolitischer Wettbewerb, wie es eben zum Beispiel in den Jahrzehnten davor zwischen Kapitalismus und Kommunismus, Sowjetunion und USA und so weiter, lange gab, dass dieses Thema eigentlich abgeräumt ist. Eine Seite hat gewonnen, nämlich eben die demokratische, die liberale, die kapitalistische Seite und die ja, dominiert jetzt irgendwie die Welt, aber wichtig, Folgendes, wir haben das nie so gesehen als, da hat jetzt eine Ideologie gewonnen, sondern mehr, da hat ja das offensichtlich Logische und Naheliegende gewonnen. So nach dem Motto, wir haben jetzt irgendwie...
Die Vernunft hat gesiegt.
Genau, wir haben jetzt irgendwie so 2000 Jahre irgendwie oder bis zu 5000 Jahre irgendwie menschliche Geschichte da mitgemacht und jetzt haben wir endlich mal irgendwie das gefunden, was irgendwie naheliegend ist und der menschlichen Natur entspricht und wir sind eben quasi die darin aufwachsen. Und das war im Übrigen fast so ein bisschen langweilig. Also das fand ich interessant. Ne? Also man wächst da auf und denkt sich so, okay, alles Interessante ist irgendwie passiert und jetzt geht es nur noch darum, das irgendwie zu regeln und zu verwalten und keine Ahnung, also so bei sozial- und innenpolitischen Themen kann man natürlich noch viel machen, aber halt irgendwie das Außen- und Geopolitik halt irgendwie so weitestgehend also in ganz großen Linien irgendwie geregelt war. Und anyway, also das war so ein bisschen meine eigene Erfahrung auch und dann eben in Deutschland damit gepaart, dieses Militär ist ja irgendwie auch von gestern und Kriege wird es so auch nicht mehr geben und so weiter und so fort. Und ich bin da eben drin groß geworden und habe mir dann irgendwann angefangen, so die Frage zu stellen, was wir als normal und wie sagt man das denn am besten im Deutschen? So inevitable, also quasi unausweichlich und ja, muss halt so weitergehen. Was wir als das wahrnehmen, ist vielleicht auch einfach nur eine kurze Periode in der Geschichte, die sich auch wieder ändern kann. Und die Theorie, und ich habe eben einen längeren Artikel geschrieben zu diesem Thema, das also der Ursprungsartikel war auf Englisch, das nennt sich A German Millennial Reflects on 30 Years of Peace, also ne, eine deutsche Millennial denkt über 30 Jahre Frieden nach. Den habe ich vor, keine Ahnung, vier Jahren oder so veröffentlicht. Und da ging es eben darum zu beschreiben, dass ich den Eindruck hatte, wir sind da so aufgewachsen in diesem Normal, dass wir uns was anderes gar nicht vorstellen können. Und deswegen für die Welt die ich damals befürchtete, kommt, nämlich eben die Welt der Zeitenwende, darauf überhaupt nicht vorbereitet sind. Weil wir es einfach, ne, es ist, wenn du es nie erlebt hast, wie kannst du dich da irgendwie da reindenken? Und das war so mein Ansatz, und ich fand es interessant, dieser Artikel wurde publiziert, und ich schreibe ja durch meinen Job relativ viel, aber es gab keinen Artikel in meinem Leben, der jemals so eine Aufmerksamkeit erlebt hat, wurde dann auch in viele Sprachen ersetzt.
Weil du Millennial draufgeschrieben hast.
Ja. Ah, das weiß ich, ja, vielleicht. Wurde dann auch in viele verschiedene Sprachen übersetzt, und es war ganz offensichtlich, dass viele sich da irgendwie wiedergefunden haben, auch in anderen europäischen Ländern. Und jetzt ist ja letztendlich so ein bisschen der Moment, wo sich eben viel geändert hat, und die Frage ist, wie schaffen wir es, damit umzugehen? Und viele der Dinge, die ich beschrieben habe für German Millennials, sind im Übrigen durchaus auch wahr eben für Menschen aus anderen Ländern oder eben auch durchaus für Elemente davon aus anderen Generationen in Deutschland. Ja, und jetzt stehen wir eben da mit unserer Zeitenwende und gucken, wie kommen wir jetzt damit klar? Und ja, letztendlich erleben wir das alles gerade, wie wir damit klarkommen. Teilweise besser, teilweise schlechter.
Ja, Resilienz gelernt haben wir nicht. Wie bereiten wir uns denn auf die neue Weltordnung vor, die da irgendwo am Horizont vor uns hängt? Oder ist sie vielleicht sogar schon näher?
Ich denke, wir sind schon weitestgehend in einer neuen Welt, aber es ist noch nicht wirklich geordnet. Ich meine, man muss sich auch nichts vormachen. So richtig ordentlich war das alles nie. Also wir denken auch teilweise irgendwie an eine, ja, liberale Weltordnung zurück, die es so perfekt auch nie gab. Also da muss man sich auch nichts vormachen. The Liberal World Order, als da sei das irgendwie so der Moment der Glückseligkeit gewesen. So stimmt es auch nicht. Aber was wir, glaube ich, gerade haben, ist eine Zwischensituation, die im Übrigen auch lange dauern kann, also Jahre und Jahrzehnte, aber so ein bisschen so eine Zwischensituation, wo die Karten werden neu gemischt, also die quasi, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten doch sehr dominant waren, allen vorerst die USA, aber eben auch der Westen allgemeiner, dass diese Länder relativ an Macht verlieren. Das hat was mit wirtschaftlicher Entwicklung zu tun. Das ist ein Thema vor allen Dingen für Europa. Die USA entwickeln sich ja wirtschaftlich immer eigentlich weiter, aber wirtschaftliche Entwicklung und Stagnation. Demografisch ist es ganz dramatisch, demografische Entwicklung. Und eben auch vor allen Dingen dem Aufstieg aller anderen. Nicht nur irgendwie jetzt ein Akteur, also China ist natürlich das Riesenthema für die neue Weltordnung, aber das Wichtige ist eben auch, es gibt eben auch haufenweise andere Akteure, die sich entwickeln und aufsteigen. Also wir reden ja teilweise von den BRICS, also den Brasilien, Russland ist nochmal ein anderes Thema, aber eben auch Indien etc., also wirklich große und zunehmend wirtschaftlich starke Staaten, die eben auch in der Welt was zu sagen haben wollen und das nicht immer dem entspricht, wie wir irgendwie die Welt gerne hätten. Und das ist momentan so ein bisschen so eine Zwischensituation. Es ist jetzt nicht, als hätte plötzlich irgendwie China das übernommen und wäre jetzt der große dominante Akteur, sondern wir haben eben jetzt viele Akteure, die dabei sind, was zu tun. Ob das jetzt schon der sogenannte Multilateralismus ist, ich würde noch sagen, nein, nicht wirklich, aber das ist eben so eine Möglichkeit, in die wir uns bewegen könnten. Oder eben wirklich der noch klarere Aufstieg Chinas und China, das anfängt, irgendwie Verbündete um sich zu scharren. Dann haben wir Russland, das sich da so mit drin hängt, als im Englischen sprechen wir davon the spoiler power, also quasi so die das Land, was eigentlich, also Russland ist ja eigentlich nicht wahnsinnig stark, aber eben in der Lage, unglaublich viel Probleme zu bereiten. Und das seit vielen Jahren. Und Ukraine ist ehrlich gesagt, salopp gesagt, genau das. Ja, und also wir sind momentan in so einer Situation, wo so die für uns recht angenehme Situation der Vergangenheit, wo wir als Westen und gerade eben die USA doch sehr viel zu sagen hatten und sehr viel Einflussmöglichkeiten hatten, dass die sich immer weiter zu Ende geht und gleichzeitig sich irgendwas Neues entwickelt. Aber wie genau das aussieht, ist noch ein bisschen oder sogar noch sehr unklar.
Denkst du, es wird dann eine Post-2022-Generation irgendwann geben oder eine Post-2014-Generation? Also wo ist der Punkt? Weil du sagtest, dir geht's um, wenn du Millennials sagst du die Post-89-Generation. Wo ist der Punkt für diese neue Zeit, der wir uns die Menschen angucken sollten?
Habe ich mich auch gefragt. Super spannende Frage. Also eher 22 würde ich denken. Also 22 ist mit Sicherheit ein Einschnitt. Aber ehrlich gesagt, ich weiß es noch nicht. Und ich weiß auch gar nicht, ob man das schon sagen kann. Aber ich denke schon, ich bin auch ehrlich gesagt wahnsinnig interessiert daran, als ich diesen Millennials-Artikel geschrieben habe und der wurde dann auch später eben ins Deutsche übersetzt, gab es auch immer mal wieder ein paar von Generation Z, also jetzt quasi die Jüngeren, die teilweise auch gesagt haben, dass ich habe das ganz anders erlebt, ne? Weil das ist eben die Generation, die dann irgendwie groß geworden ist mit, ja, weiß ich nicht, irgendwie 11. September und die Kriege gegen den Terror und die Wirtschaftskrise, Finanzkrise und die noch viel prominentere Klimakrise. Also ne, manche sagen dann auch die Krisengeneration und wahrscheinlich sehen die Welt komplett anders. Deswegen, ich lehre ja auch, ich finde das immer ganz spannend, irgendwie mit meinen Studenten zu reden, die dann ja eben Generation Z sind. Aber wo da der Einschnitt ist, ja, ich glaube, das wird sich erst in der Zeit herauskristallisieren, wie sich das entwickelt. Aber 22 ist natürlich schon mal ein Kandidat.
Das wäre zeitlich. Wie wäre das denn räumlich? Also würde das auch gelten für Subsahara-Afrika?
Das ist eine super spannende Frage. Ich war gerade in Tallinn in Estland bei einer Konferenz und da ging es natürlich wahnsinnig viel um den Krieg gegen die Ukraine. Und es war ganz klar, dass da die Narrative und die Überzeugung war, in diesem Krieg werden ganz grundsätzliche Prinzipien auch wirklich für die Weltpolitik teilweise bekämpft oder eben verteidigt. Also es geht eben nicht nur um die Ukraine, es geht nicht nur darum, dass man irgendwie die Ukraine verteidigt, weil die armen Ukrainer da ja nichts für können. Oder es geht auch nicht nur um europäische Sicherheit nach dem Motto, wir müssen jetzt irgendwie uns gegen Europa, gegen Russland verteidigen, weil sonst das ein Problem für unsere Sicherheit ist, sondern die Überzeugung im Westen ist ja ganz klar zu sagen, wenn Russland diesen Krieg gewinnt, dann zeigt das eben der Welt, dass einfach das Recht des Stärkeren gilt, dass eine Atommacht de facto machen kann, was sie will, dass der Westen auch zu schwach ist, das zu verteidigen, also was. So. Und das Spannende war, es gab dann einen Panel, eine Diskussion mit einem indischen Denker. Ich glaube, es war auch jemand von einem Think Tank, also nicht ein offizieller, aber eben jemand, der in der indischen Diskussion unterwegs ist. Und der war extrem spannend und zum gewissen Grade auch desillusionierend für diese Gruppe. Denn er setzte sich auf die Bühne und sagte so, wissen Sie, ich bin hier in einem Raum voller Gläubiger, aber ich bin Atheist. Denn er sagte, naja, also diese ganze Narrative, das ist jetzt irgendwie der Kampf um die Prinzipien der Welt, kaufe ich nicht. Dafür habe ich irgendwie zu viele irgendwie Konflikte in der Welt gesehen, die auch niemand interessiert hat, wo auch alle möglichen Prinzipien verletzt wurden. Das ist quasi euer Problem. Und ne, also er hat das jetzt gar nicht irgendwie abgetan für die Ukraine, aber es war eben ganz klar, dass er sagt, naja, das ist halt letztendlich eine europäische Geschichte oder eben Westen, Russland, was auch immer, aber irgendwie nicht unser Thema. Und ihr denkt nach dem Motto, ne, wenn bei euch was passiert, dann geht es die ganze Welt an, aber wenn es bei uns oder eben anders passiert, dann nicht. Insofern, ich denke tatsächlich, wir unterschätzen so ein bisschen, dass das, was wir eben als wirklichen Einschnitt in ja auch der Weltpolitik sehen, nämlich dieser Krieg, dass das außerhalb des Westens und Russland so nicht unbedingt gesehen wird. Und ja, wie du sagst, also wahrscheinlich Subsahara-Afrika hat keine Post-22-Generation.
Worüber denkt der indische Denker denn nach, wenn er über solche Dinge nachdenkt? Was ist dessen Problem? Klar, die haben ein viel größeres Problem mit China als mit Russland wahrscheinlich, ne?
Genau, also die denken nach, also ich meine, ich will jetzt nicht für Indien sprechen, aber so ganz grundsätzlich ja. Sind natürlich die Themen, die da irgendwie aufkommen, erstmal die grundsätzliche Frage nach der eigenen Stärke. Also Indien ist ein ganz spannendes Land, weil das wird ja auch China demnächst demografisch überholen oder hat es sogar schon. Also ne, das größte Land der Welt, mindestens mittelfristig. Ich weiß jetzt die letzten Zahlen nicht. Auch ein Land, das für sich absolut zunehmend auch einen Anspruch erhebt, in der Welt mitzureden. Also ich war auch schon auf anderen Konferenzen, da ging es um die Indian Superpower. Also eben wirklich so diese Idee zu sagen, hey, wir sind nicht irgendwie ferner Liefen, sondern das größte Land der Welt und all sowas. Also die geopolitische Stellung und Einfluss ist ein Thema. Innenpolitisch, ich meine, die haben ja jetzt auch irgendwie Wahlen und all sowas, das ist natürlich ein Riesenthema. Klima ist für die noch ein direkter, ich meine, das ist inzwischen für uns alle direkt, seien wir ehrlich, aber das ist natürlich da schon ein Riesenthema und auch gleichzeitig Energiepolitik, denn es ist ja leider doch noch die Situation, dass man es sich auch irgendwie leisten können muss, grün zu werden. Und wie du sagst, ja klar, China, die Rolle Chinas und inwieweit China da in der Region sich positioniert, wie arbeiten wir zusammen mit den USA? All diese Dinge, also wir sprechen ja jetzt in der Politik viel über den globalen Süden, also was ein bisschen ist, alle Länder außer dem Westen, will ich fast sagen. Ja, und wie die sich eben Menschen positionieren. Ja, ja, und da wird, ja, die fragen sich eben auch, inwieweit wollen die überhaupt mitmachen bei irgendwie einer Konfrontation zwischen den USA oder auch dem Westen gegenüber China und inwieweit kann man sich da raushalten, wie positioniert man sich da? Das sind so die Themen, die ich höre.
Erwachsen wäre es ja jetzt, also wenn wir den, ne, wir das Arroganzthema mal weitertragen, dann wäre es ja erwachsen, wenn wir 1 Milliarde, die restlichen 7 Milliarden einladen würden, doch mal gemeinsam zu gucken, wie es denn vorangehen kann. Ist sowas überhaupt denkbar? Eine globale Diskussion über die Zukunft der Menschheit? Gott, das war jetzt ein großer Wurf.
Ich meine, das klingt jetzt sehr idealistisch.
Ja.
Auf der Basis, so zum gewissen Grade, sind ja die Vereinten Nationen auch geschaffen worden. Stimmt. Insofern, es gibt natürlich die Vereinten Nationen mit allen Problemen, die sie hat, aber das ist natürlich genau da, wo eben tatsächlich alle zusammenkommen und in der UN-Vollversammlung wirklich alle zusammen besprechen und in verschiedenen Gremien dann in kleineren Gruppierungen. Naja, also alle zusammen, ehrlich gesagt, es sieht momentan einfach schwer aus, weil wir eben zum einen Russland haben als Paria und aus gutem Grund eben ein Land, was einen illegalen Angriffskrieg führt. Wir haben China und die USA, die sich in einer zunehmenden Konfrontation befinden, die aber gleichzeitig auch versuchen, muss man auch dazu sagen, eben das nicht zu einer richtigen Konfrontation ausarten zu lassen. Wir haben dann zudem noch aktuell eben diese wieder gerade sehr heiße Konfrontation zwischen Israel und der Hamas und eben all diesen Themen, die da damit zukommen. Also soll heißen, der ganz große Tisch gerade ist meines Erachtens nicht möglich. Was allerdings möglich ist und was ja auch versucht wird, sind eben kleinere, aber doch sehr, sehr große Gruppierungen. Also die G20 als irgendwie größte Volkswirtschaften oder auch die G7 als größte Volkswirtschaften mit demokratischen und liberalen Ansichten und so. Da wird schon sehr viel versucht, zusammen zu machen. Der Grund, warum wir so viel über den globalen Süden aktuell reden, ist eben auch, weil der Westen sagt, wir müssen mit diesem globalen Süden viel enger zusammenarbeiten und eben denen auch viel mehr zuhören und nicht mehr dieses, wir erzählen euch jetzt mal, wie die Welt idealerweise laufen soll.
Genau, und dann bauen wir euch eine Autobahn, aber das machen unsere Firmen und ihr zahlt dafür. Mit dem Kredit,
so
den wir euch
etwa,
geben.
Genau, so in etwa. Und auch wieder mit einer gewissen Hybris. Also ich meine, ich persönlich glaube ja an die Universalität der Menschenrechte. Und ich glaube auch daran, auch wenn die vielleicht primär irgendwie in westlichen Ländern so entwickelt und aufgeschrieben wurden. Aber ich unterhielt mich eben auch mit einer Vertreterin irgendwie aus den Arabischen Emiraten, die genau so meinte, so naja, und ihr halt mit eurem, alles was von uns kommt, ist irgendwie universell Ding, sehen wir eben auch anders. Und genau, also diese Diskussion wird gerade sehr stark gehabt. Das ist unangenehm für uns. Wir gehen da von einer Situation und von einer Position der Stärke und des Einflusses zu einer Position, wo andere eben mehr zu sagen haben und andere und wir Abhängigkeiten haben. Insofern, das ist alles recht unangenehm. Das muss aber gemacht werden und idealerweise geht das dann eben in eine Richtung, wie du es sagst, nämlich, dass man konsensuell ein neues System baut, wo eben mehr Interessen vertreten sind. Aber man darf sich ja nichts vormachen. Also ne, denk mal, also eins der wichtigsten Gremien der Welt trotz allem ist ja noch der UN-Sicherheitsrat. Also dieser kleine Rat, in dem eben manche Länder, wenige Länder, einen ständigen Sitz und auch Vetomacht haben. Und das machte Sinn eben in dem Moment, in dem es gegründet wurde, ist aber inzwischen, muss man eben zugeben, hat sich das halt so ein bisschen, ist es halt unglaublich unbalanciert. Also eben, dass irgendwie Großbritannien und Frankreich da drin sitzen, aber eben Brasilien und Indien nicht, also eben nicht dauerhaft mit Vetorecht, ist natürlich zugegebenermaßen, wenn man heute auf die Welt guckt, ziemlich absurd. Jetzt ist der Punkt, da kann man natürlich drauf gucken und sagen, ja, das ist irgendwie absurd und das sollte man ändern. Ich muss aber auch zugeben, als Frankreich würde ich natürlich auch sagen, klar, wäre das fair, aber wenn wir das ändern, dann geben wir ganz persönlich eigene Macht- und Einflussmöglichkeiten auf. Und wer macht das denn? Ne, also so, da muss man natürlich auch irgendwie ehrlich sein und menschlich und sagen, naja, also nur irgendwie, also für die guten Prinzipien ist schön, aber wenn es eben dann ans eigene Fleisch geht, dann denken alle noch mal mehr drüber nach und das ist auch natürlich irgendwie auch zumindest verständlich, auch wenn man es vielleicht dann verurteilt.
Ich habe vorhin in deiner Berufsbeschreibung vorgelesen, dass du auch arbeitest an der Zukunft der Kriegsführung. Mhm. Wie sieht die aus? Wie sieht die Gegenwart der Kriegsführung aus? Wir haben ja gedacht, das wären ne, kleine hochspezialisierte Einheiten. Was wir jetzt sehen, sind Gefechte mit Geschützen und Panzern.
Ja. Es ist schön, erstmal anzufangen mit eben der aktuellen Situation. Denn meine Antwort auf die Frage nach, wie sieht die Zukunft der Kriegsführung aus, sage ich immer, es gibt nicht die Zukunft des Krieges, es gibt die Zukünfte der Kriege. Denn ne, es gibt nicht irgendwie nur die eine Entwicklung und manche Dinge werden eben für einen Kontext richtig sein und für den anderen falsch und so weiter und so fort. Das muss man immer mit einbeziehen. Deswegen halte ich auch immer nichts davon, wenn mir jemand sagt, keine Ahnung, der Panzer, das ist jetzt irgendwie vorbei, das ist jetzt kein Thema, jetzt sind nur noch Drohnen oder was auch immer, wo ich immer sage, ja, klar, kann sein, dass der nächste Krieg, dass es überhaupt kein Thema mehr sein wird, aber ich kann mir eben auch haufenweise Kontexte vorstellen, in denen das nicht so sein wird und ich werde immer sehr vorsichtig. Wie sehen die aktuellen Kriege aus? Naja, also wir sehen halt gerade in der Ukraine eine Version des aktuellen Krieges, der unter anderem eben sehr stark davon geprägt ist, von eben diesen Drohnen, über die ich schon so seit vielen Jahren mich befasst habe.
Hast du damit gerechnet, dass die Ukraine diese Dinge auf eine solche Weise einzusetzen vermag?
Ja und nein. Also was sehen wir denn in der Ukraine? Wir sehen vor allen Dingen erstmal eine unglaubliche Anzahl von Drohnen. Wir haben die Situation, dass in der Ukraine jeden Monat Zehntausende von Drohnen verloren gehen und zerstört werden. Das heißt, wir haben Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende von Drohnen in der Luft. Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, hat zuletzt gesagt, dass die Ukraine dieses Jahr 1 Million Drohnen herstellen will. Also die Zahlen sind unglaublich. Und um das mal so ein bisschen in Kontext zu setzen.
Von welcher Art Drohnen reden wir da? So kleine Vierflügler oder die großen?
Genau, komme ich sofort zu. Also erstmal um den Unterschied oder um das in Kontext zu setzen. Also nach meinen letzten Informationen hat die Ukraine ungefähr 70 verschiedene Drohnensysteme im Einsatz und eben Hunderttausende, die genutzt werden. Die Bundeswehr hat aktuell 8 Drohnensysteme und soweit ich weiß, nur ein Drohnensystem, von dem wir mehr als 100 Exemplare haben. Also sprich, das sind so die Größenordnungen. Und das ist jetzt nicht irgendwie, weil die Bundeswehr da nichts kann. Das ist für Frankreich und England und so weiter recht ähnlich. Das ist so die Größenordnung. So. Soll heißen, also eine der ganz starken Charakteristika und wenn man so will, vielleicht Überraschung, ist erstmal die schiere Anzahl von Drohnen in der Ukraine. Die hat mich, ja klar, also so hätte ich es nicht vorher gesagt, dass es solche Größenordnungen annimmt. Allerdings, dass es sehr, sehr viel wird, das war irgendwo schon noch abzusehen. Und warum war das abzusehen? Und da komme ich jetzt auf deine Frage. Weil es eben hier nicht darum geht, um Drohnensysteme, die vielleicht manche Zuhörer und Zuhörerinnen kennen, so die Predator und Reaper und von mir aus Heron TP, also eben diese großen Drohnen, oft bewaffnet, über die wir lange Jahre auch gerade in Deutschland diskutiert haben und die USA lange Jahre auch in Pakistan und anderweitig eingesetzt hat und quasi auch die Drohnen, über die ich nicht primär, aber eben doch auch meine Doktorarbeit geschrieben habe, nämlich diese großen, dann doch einigermaßen teure militärische Systeme, die bewaffnet sind, hochfliegen und da schießen, die spielen in der Ukraine weitestgehend keine Rolle. In Klammern auch, weil die Ukraine sie nicht hat. Also, ne, aber sei es drum, die spielen weitestgehend keine Rolle. Was spielt in der Ukraine eine Rolle? Vor allen Dingen kleine Systeme, also wirklich für das Heer, für die Infanterie, für die Armee. Sehr viele diese Quadcopter, also Senkrechtstarter reden wir von, eben nicht Starrflügler, die wie Flugzeuge, wie Segelflugzeuge und so weiter, sondern eben mit Rotoren, die von überall starten können, die sehr leicht zu bedienen sind und die vor allen Dingen ganz, ganz häufig aus dem Zivilen kommen. Und das ist für mich eigentlich so mit das größte Thema in der Ukraine, dass wir eine unglaubliche Anzahl ziviler Systeme haben, die jetzt im Krieg militärisch relevant werden. Und das drückt sich einmal in den Drohnen aus. Also ein Großteil der Drohnen, die in der Ukraine übrigens von beiden Seiten geflogen wird, sind de facto chinesische Hobbydrohnen, die du und ich kaufen können für ein paar hundert oder ein paar tausend Euro. Und die leicht modifiziert werden und dann eingesetzt werden oder die halt irgendwie auf Basis von dem dann nachgebaut wurden, dann auch von eben in der Ukraine. Also das ist ein großer Teil. Das sind nicht alle, nur um das klarzustellen, das sind nicht alle. Wir haben eben auch diese sogenannten Kamikaze-Drohnen, gerade aus den USA, das sind dann iranische Systeme, das sind schon militärische Systeme auch, aber das ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Wir haben also diese ganz starke Rolle, die eigentlich zivile Systeme in diesem Krieg spielen und das geht über Drohnen hinaus. Und da denke ich viel an zum Beispiel die Rolle, die Amazon und Google und Microsoft und SpaceX, Starlink in diesem Krieg spielen.
Okay, Starlink kann ich nachvollziehen, aber Google, Amazon?
Ja. Das ist alles auf der ukrainischen Seite, ne, weil das sind natürlich amerikanische Tech-Firmen. Aber du musst dir vorstellen, Google hat dabei geholfen, ukrainische Websites, gerade Banken, unter einen, ja, so eine Art Cyberschutzschirm zu stellen, dass eben diese sogenannten Denial of Services Angriffe, also diese Angriffe, die darauf basieren, einfach Server zu überladen, nicht funktionieren, weil du kannst nicht Google überladen. Das ist so ein Thema. Amazon hat geholfen, die ganzen Daten der Ukraine in die Cloud zu laden. Teilweise einfach durch Verfügungstellung der Cloud, teilweise auch wirklich ganz physisch mit zur Verfügungstellung von sogenannten, das nennt sich Snowball-Devices, das sind quasi so kleine Koffer, in die du wahnsinnig viele Daten laden kannst, also quasi so der USB-Stick mal
für große.
20 Milliarden. Genau, und da wurden dann quasi Daten draufgelegt und teilweise physisch transportiert, um eben Daten wie zum Beispiel das ukrainische Katasteramt oder eben so Dinge, die wirklich für das Weiterbestehen des Staates, wenn der gerade bombardiert wird, extrem relevant sind, zu schützen. Starlink, also SpaceX, ist ganz, ganz prominent. Also hier reden wir eben über diese Firma, die diese Tausenden von Low Earth Orbit Satelliten, also nah an der Erde befindliche Satelliten, hochgeschossen hat in den letzten paar Jahren und die satellitenbasierte Internetkonnektivität zur Verfügung stellen. Das ist ein Riesenthema für die ukrainischen Streitkräfte und für die ukrainische Gesellschaft. Und all das, was ich beschreibe, kommt halt von Privatfirmen und zwar von eigentlich zivilen Privatfirmen. Und ich glaube, die aktuelle Zukunft des Krieges, also die aktuelle Realität des Krieges, ist eben eine, wo Privatfirmen plötzlich eine viel größere Rolle spielen und teilweise Fähigkeiten zur Verfügung stellen, die Staaten so gar nicht haben und hätten. Und das ist wirklich eine Verschiebung, glaube ich, in der Balance der Macht, wenn man so will, auch jetzt mal ganz groß gesprochen, die wir gerade erleben, die sehr relevant ist und mit der wir uns ganz, ganz stark noch auseinandersetzen sollten.
Das, was wir da gerade sehen, daraus könnte dann natürlich auch ein Staat oder ein Staatenbund, also Deutschland oder die Europäische Union, Lehren ziehen und sagen, okay, wir brauchen eine eigene DDoS-sichere Infrastruktur im Bankensystem. Wir brauchen eigene Großspeicheranlagen. Wir brauchen möglicherweise sogar auch ein eigenes Satelliten-Internet-Kommunikationssystem. Du sagtest eben, dass Staaten das nicht hätten. Sind Staaten dazu überhaupt in der Lage, sich sowas drauf zu schaffen?
Meine Antwort wäre, nicht alle Staaten sind in der Lage, nicht alles davon zu machen. Also was ich meine ist Folgendes. Ich würde sehr empfehlen, allen Staaten sich mal hinzusetzen und genau diese Fähigkeiten anzugucken und mal ganz konkret zu überlegen, was ist es, wo wir sagen, das brauchen wir ganz selbst als souveräne Fähigkeiten. So ähnlich wie eben die Franzosen vor vielen Jahren gesagt haben, wir wollen eine Nuklearfähigkeit und wir wollen die hundertprozentig souverän und wir geben sehr viel Geld dafür aus, um genau das für uns zu bauen. Genau das könnte natürlich ein Staat, ich meine, man muss schon eine gewisse Größe haben, also Luxemburg sieht vielleicht schlecht aus mit der eigenen Satellitenfähigkeit, aber so ganz grundsätzlich gerade Deutschland kann sich natürlich hinsetzen und sagen, von all diesen Fähigkeiten, was ist es, was wir selber haben wollen? Die eigene Cloud, die eigenen Satellitenkommunikation, die eigene, ich weiß nicht was, eigene Cyberfähigkeiten, da können Staaten mit ihrem Geld und ihren Fähigkeiten doch sehr, sehr viel machen. Insofern, also ja, manche Elemente davon können wir grundsätzlich einfach auch selber bauen, wenn wir sagen, wir brauchen es. Die andere Frage, aber eben auch nicht alle, ne? Also dann irgendwann ist auch echt zu viel. Die andere Frage ist aber auch, wo können wir denn mit dem Privatsektor zusammenarbeiten? Weil es ist ja kein Problem zu sagen, okay, es gibt Sachen, die machen wir nicht irgendwie selber, sondern die kaufen wir uns ein. Und auch,
ist das so?
Ja, natürlich, ich meine, auch die Panzerhaubitze und den Leopard, den kaufen wir auch ein, den baut ja nicht Deutschland. So.
Aber so erratische Charaktere wie Elon Musk zum Beispiel, kann man mit dem wirklich seriös zusammenarbeiten als Staat? Kann man sich darauf verlassen? Kann man sich auf SpaceX verlassen?
Ja gut, das da ist jetzt deine Einschätzung so gut wie meine. Also ich würde sagen grundsätzlich ja. Also ich meine, das ist ja schon auch einfach ein rationaler wirtschaftlicher Akteur und im Übrigen gerade SpaceX.
Stimmt, ja.
SpaceX ist im Übrigen genau das Beispiel für quasi die zweite Option, die ich gerade beschreibe. Denn was SpaceX gemacht hat, ist im Zuge des Krieges gegen die Ukraine eine Militäreinheit oder ne, also quasi sie haben
Military Branch.
Genau, eine Branch. Also ja, okay. Was ich sagen will, ist, die haben halt einfach jetzt gesagt, okay, wir haben jetzt quasi einen Teil der Firma, die kann eben auch mit dem Pentagon Verträge schließen. Das haben sie auch gemacht und dann ist das eben genau wie weiß ich nicht, Rheinmetall, die eben für die Bundesregierung Waffen bauen, gibt es eben jetzt einen Teil von SpaceX, der eben fürs Pentagon, also fürs amerikanische Verteidigungsministerium, satellitenbasierte Internetkonnektivität zur Verfügung stellt. Also das ist eben die andere Version. Da ist jetzt aber natürlich ein Riesenthema, wo sind denn diese Unternehmen? Denn als amerikanisches Verteidigungsministerium kannst du vielleicht sagen, na gut, SpaceX, amerikanisches Unternehmen, mit denen kann ich zusammenarbeiten. Wie sieht das denn aus für Europa? Wie sehr vertrauen wir da, dass amerikanische Unternehmen irgendwie immer da machen, was wir wollen? Und außerhalb Europas, also jetzt als nicht oder außerhalb des Westens oder außerhalb der wirklich engen Verbündeten der USA, wie sieht's da aus? Wie sieht's aus, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Nigeria bin und sage, naja, ich bin jetzt halt irgendwie nicht NATO-Mitglied und aller engster Verbündeter der USA, kann ich mich auf SpaceX oder Microsoft verlassen? Also das ist halt eben so die Frage, was muss man da quasi im eigenen Land machen? Aber auch, vielleicht letzter Satz noch dazu, was ich auch immer da sage, ist, auch die Unternehmen müssen meines Erachtens diese neue Realität viel mehr, darüber viel mehr nachdenken, denn auch für die ist das gar nicht unbedingt immer so. Klar, es gibt einen neuen Absatzmarkt vielleicht und neues Interesse und man ist ganz wichtig, aber auf der anderen Seite, es ist teilweise auch ein bisschen schwierig zu kontrollieren, wofür deine Produkte und Dienstleistungen verwendet werden. Also nehmen wir das Beispiel von DJI, diesem chinesischen Drohnenhersteller. DJI hat, ich glaube, nach 2 oder 3 Wochen nach Beginn des Krieges 22 ihre Operationen in Russland und der Ukraine eingestellt. Wir haben aber Hunderttausende, wenn nicht Millionen DJI-Drohnen eben auf diesen Schlachtfeldern. Das heißt, die können halt weitestgehend nicht wirklich kontrollieren, wo ihre Systeme landen. Und also das ist so ein Thema.
Das hatten wir die letzten Jahrzehnte bei den Kleinwaffen.
Ja, genau.
Letztendlich ist es die neue Kleinwaffe dann.
Ja, genau. Also das ist halt so das Ding. Und dann natürlich auch einfach dieser Krieg, ne, Russland gegen die Ukraine, der ist ja, was internationales Recht angeht, ungewöhnlich schwarz-weiß. Also es ist halt wirklich ein klarer Angriffskrieg eines nuklear bewaffneten Landes, was einfach seinen Nachbar angreift ohne Grund. Das ist halt schon wirklich, also viel schwarz-weißer wird's nicht im internationalen Recht. Das ist aber ja nicht unbedingt der Normalfall bei Kriegen. Also wir haben ja häufig Kriege, wo irgendwie beide Seiten und so weiter und so fort. So, was ich mich halt frage ist, im Krieg Russlands gegen die Ukraine hatten natürlich westliche Firmen jetzt keine große Schwierigkeit festzulegen, wem sie helfen. Also sie hätten eh nicht mit Russland zusammenarbeiten können wegen Sanktionen. Aber so oder so, da war das halt einfach keine Frage. Was ich mir halt denke, ich würde Unternehmen sehr stark empfehlen, dass sie Prozedere kreieren.
Ja, so ein Code of Conduct irgendwie schreiben, ne?
Ein Code of Conduct und auch einfach einen tatsächlich so, wie, was mache ich wie, wenn es nämlich zum Beispiel eine militärische Auseinandersetzung gibt zwischen zwei Ländern und ich bin auf beiden Ländern wirtschaftlich aktiv und ich habe in beiden Ländern wirtschaftliche Interesse und beide fragen mich vielleicht, hey, wir brauchen deine Cloud für irgendwie unsere Verteidigung. Was mache ich denn dann? Denn dann ist es eben nicht so einfach, wie zu sagen, okay, Russland greift die Ukraine an und natürlich müssen wir der Ukraine helfen, sondern das kann eben anders aussehen. Insofern, also in dieser neuen geopolitischen Gemengelage, glaube ich, gibt es auch eine ganz andere Verantwortung oder Aufgabe für die Unternehmen, die sich jetzt plötzlich potenziell da an vorderster Front eben auch militärisch wiederfinden.
Was mir wirklich noch nachhängt, ist die schiere Menge an Drohnen, die bei so einem vergleichsweise kleinen Konflikt, Der ist ja, das, klar, das ist ein fieser, großer, schwerer Krieg, aber der ist ja regional doch einigermaßen begrenzt, wenn bei so einem Konflikt schon derart viele Drohnen eingesetzt werden. Was für ein Bild von einer der Zukünfte des Krieges, und zwar des Drohnenkrieges, hast du denn im Kopf? Mhm. Werden wir dann Schwärme von Millionen und Abermillionen Drohnen über Schlachtfeldern sehen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also das ist ein Szenario. Das Gegenszenario wäre zu sagen, vielleicht haben wir jetzt auch fast schon das Maximum in der Ukraine erreicht und zukünftige Kriege werden dahingehend anders aussehen. Also grundsätzlich natürlich, also Drohnen werden, da wäre ich jetzt durchaus bereit, mich festzulegen, irgendwie in allen zukünftigen militärischen Auseinandersetzungen irgendeine Rolle spielen. Aber die Frage ist eben, in welchem Maße und vor allen Dingen auch welche Drohnen. Denn ich habe es ja gesagt, wir reden hier von vielen kleinen Drohnen, nicht ausschließlich, aber eben doch die wirkliche Masse sind eben vor allen Dingen diese kleinen Drohnen. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, eine militärische Auseinandersetzung eher im maritimen Bereich, also wir gucken eben mal Richtung Südchinesisches Meer und so, da kannst du natürlich mit einem Quadcopter nicht so wahnsinnig viel anfangen. Also den lässt du da von deinem Schiff starten und dann fliegt der irgendwie 20 Minuten und dann fällt der ins Meer und ist nirgendwo angekommen. Oder es kommt eine Windböe oder also, ne, so, das ist halt einfach nicht das Thema.
Aber wenn ich 1 Million Quadcopter in Richtung einer Fregatte jage?
Genau, okay, genau, stopp, zu schwärmen komme ich sofort noch. Aber ich will nur sagen, also es gibt halt schon einfach einen Kontext auch immer für einen Krieg und Kriege sehen sehr unterschiedlich aus. Und wir haben hier in der Ukraine zum Beispiel mehrere Besonderheiten, wie es ist ein Landkrieg, also es ist eben ein Krieg, der sich vor allen Dingen auf dem Land abspielt. Es ist ein Krieg, in dem Masse vielleicht noch mehr als in anderen Kriegen eine Rolle spielt, weil wir ja auch von dieses wahnsinnig viele Sowjetmaterial noch haben. Also Russland hatte ja eben auch unglaubliche Massen einfach noch eingelagert von irgendwie Sowjetpanzern und so weiter. Das wird da jetzt alles aufs Schlachtfeld geschmissen. Das gibt's in anderen Kriegen teilweise ebenso auch nicht. Und es ist auch ein Krieg, in der Lufthoheit, also ne, Air Superiority oder Air Dominance, nicht hergestellt ist. Also soll heißen, dass die Luft ist sehr umkämpft. Und das gibt dann natürlich eben auch nochmal deswegen gibt es nochmal ein besonderes Interesse an Drohnen und unbemannten Systemen, weil die eben fliegen können. Gleichzeitig sehen wir jetzt auch schon in der Ukraine, es gibt auf der einen Seite die Situation des sogenannten gläsernen Kriegsfeldes, also wo du quasi die ganze Zeit irgendwie unter Beobachtung bist, weil überall Drohnen in der Luft sind und niemand, keine Seite quasi Truppen massieren kann und zusammenziehen kann und eben ein Manöver machen kann, weil alle Seiten alles sehen. Gleichzeitig gibt es aber auch die Situation, dass wir wahnsinnig viel gerade elektronische Kriegsführung sehen und auch andere Flugabwehr, die dazu führt, dass teilweise überhaupt niemand irgendwas fliegen kann, weil eben alles permanent gejammt ist. So.
Es gibt also die Möglichkeit, also sozusagen ein Drohnenschutzschild irgendwie aufzuspannen.
Genau. Also es gibt wahnsinnig viele verschiedene Arten der Drohnenabwehr, jetzt verschiedene Typen. Also du kannst sie abschießen, du kannst sie jammen, du kannst alles Mögliche machen. Und gerade aktuell, elektronische Kriegsführung ist ein Riesenthema, wo eben, ja, grob gesagt wird, einfach die Signale gestört werden in verschiedensten Arten und Weisen. Und dann fliegt eben nichts mehr. Und das ist eben auch eine der möglichen Zukünfte des Krieges, dass wir eben in so einem umkämpften Kontext sind, also im Englischen würde man sagen contested environment, dass manche Sachen, die wir jetzt sehen, gar nicht mehr relevant sind, weil sie ja nicht mehr fliegen können. Daher, ja, ich bin schon der Meinung, dass wir jetzt durchaus mehr in eben diese größeren Zahlen investieren müssen. Auch kleine Drohnen und gerade diese Einmaldrohnen oder Kamikaze-Drohnen, sagt man auch, werden ein Thema bleiben. Aber gleichzeitig gibt es eben auch einen anderen Kontext, wo man sagt, da ist das jetzt nicht relevant, da braucht man dann vielleicht eher die größeren. Ein Riesenthema noch, um das noch abzuschließen, sind eben die Schwärme. Das hast du ja schon angesprochen. Ein Drohnenschwarm ist nicht einfach nur sehr viele Drohnen. Manchmal liest man irgendwie, Russland hat einen Drohnenschwarm über die Ukraine geschickt. Das stimmt so nicht. Russland schickt 100 Drohnen gleichzeitig für einen Angriff, aber die sind letztendlich alle irgendwie einzeln unterwegs. Ein Drohnenschwarm.
Ja, ein Schwarm redet ja miteinander. Ja.
Genau, das ist genau der Punkt. Also ein Drohnenschwarm, und das wird gerade entwickelt, da sind wir jetzt sehr nah dran. Das wird auch sicherlich, denke ich, in der nächsten Zeit auf die Schlachtfelder kommen. Das sind eben Einheiten, es müssen gar nicht Drohnen sein, aber sei es drum, Einheiten, die miteinander in Verbindung stehen und zusammen operieren. Also dann eben ja untereinander kommunizieren. Wenn eine Drohne abgeschossen wird, kann vielleicht eine andere ihren Platz oder ihre Rolle übernehmen. Sowas. Und das kann natürlich eine wahnsinnig militärisch interessante Fähigkeit sein, weil man dann eine ganz andere Art von Angriffen mitfliegen kann. Und Thema Übersättigung ist natürlich auch noch was, ne? Du hast gerade gesagt, wenn ich jetzt irgendwie 100 Drohnen in Richtung eine Fregatte schicke, dann ist das natürlich für die Verteidigung der Fregatte ein ganz anderes Thema. Also das ist sicherlich eine Entwicklung, die wir auch sehen werden in Zukunft und auf die ich auch achte und wo auch sehr viel tatsächlich dieser Tage getestet wird.
Ich hätte gedacht, wir hätten sowas längst. Also Drohnen, die peer-to-peer ein Ziel verfolgen können, bis die letzte übrig ist.
Jein. Also technisch hast du recht. Wir haben auch immer mal wieder Tests gesehen, wo das quasi, also wir wissen, dass es technologisch möglich ist. Und deswegen wissen wir auch, dass es kommt, würde ich jetzt mal so platt sagen. Wir haben es noch nicht so wirklich einsetzbar auf dem Schlachtfeld. Also das ist auch interessant, weil das ist jetzt schon wirklich länger, dass wir immer sagen, das kommt jetzt gleich, aber irgendwie kam es noch nicht. Es gab ein, zwei Fälle, wo man gesagt hat, war es das jetzt nicht schon? Vielleicht, finde ich jetzt immer schwierig einzuschätzen aus der Entfernung, aber es ist jetzt auf jeden Fall noch nicht irgendwie ein Massenphänomen. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir letztendlich wissen, dass das geht technologisch, geht es nur noch darum, das so zu bauen, dass es auch einsatzfähig ist. Da ist dann eben auch wieder ein Riesenthema eben dieses Jamming, weil irgendwie müssen die Systeme ja miteinander kommunizieren. Also ne, bisher war es eben so, dass Drohnen de facto ferngesteuert wurden und dann ist eben der Punkt, wenn du die Verbindung zum Operateur oder Pilotin trennst, dann weiß die Drohne quasi nicht mehr, wo sie hin soll. Und ein ähnliches Problem hast du natürlich in einem Schwarm. Wenn du da die Verbindung störst, dann wird eben plötzlich aus einem Schwarm wieder 100 Drohnen und die wissen dann auch nicht mehr, wo sie hin sollen. Jetzt ganz platt formuliert alles. Und ne, über solche Dinge muss man eben nachdenken und die Systeme da robuster machen. Aber das, denke ich, ist etwas, was ja uns sicherlich bevorsteht. Und dann ja, wird es nochmal ungemütlicher.
Wie kommen wir denn jetzt eigentlich wieder zurück zu den Millennials?
Ja, ich meine, worüber ich ja immer noch nachdenke, und vielleicht haben ja Hörer und Hörerinnen da jetzt Meinungen zu, da sind ja vielleicht auch Millennials dabei oder auch andere Leute, die über Millennials eine Meinung haben. Denn was ich mich ja frage, ich habe ja damals eben diesen Artikel, wann kam der raus? Weiß ich nicht, 21 vielleicht, 2021? Ich habe ihn ja damals genannt, A German Millennial Reflects on 30 Years of Peace. Also eben eine deutsche Millennial denkt über 30 Jahre Frieden nach. Und was ich mir jetzt halt die ganze Zeit denke, es braucht eigentlich den Artikel A German Millennial Reflects on 2 years or 2.5 years of war. Denn wir haben ja jetzt...
So go ahead, Miss Franke.
Ja, genau, aber ich brauche quasi noch die großen Erkenntnisse, weil
ja.
ich schaue mir eben... Ich finde es halt interessant, welche Entwicklungen sich im deutschen Denken in den letzten 2,5 Jahren getan haben. Und was ich aktuell sehe, und da habe ich einfach noch nicht die Zahlen, aber anekdotische irgendwie Erfahrungen, sehe ich in der Politik teilweise, dass gerade die Millennials die sind, die noch am ehesten auch zum gewissen Grade bereit sind, sich auf diese neue Realität einzulassen.
Kann ich verstehen. Ich meine, guck mal, ich bin Generation X, ich bin jetzt 54 Jahre alt. Ich hätte es gerne gesehen, dass die nächsten 20 Jahre auch noch so vor sich hin tröpfeln, dann hätte ich meine Ruhe gehabt. Ich kann völlig verstehen, dass meine Generation keinen Bock hat.
Ja, und vielleicht sagen gerade die Millennials, wir müssen da jetzt was machen. Oder es hat auch einfach damit zu tun, dass sie ja eben halt noch jünger sind und vielleicht, weiß ich nicht, dahingehend
noch nicht
flexibler
aufgegeben haben.
Ich weiß es nicht. Also aber auf jeden Fall, ich denke eben sehr über diese Themen nach, inwieweit wir unser Denken da jetzt auch tatsächlich schon verändert haben oder inwieweit wir eben immer noch diesem Normal nachhängen, dass wir so gerne bewahrt hätten und das eben für uns so normal ist. Und ich kann es nur noch mal betonen, ich wäre ja total dabei. Ich fand die 90er auch angenehm, irgendwie ruhig, aber ne? Insofern, ich hab da einfach noch nicht so richtig den Ansatz gefunden zu sagen, naja, es hat sich was verändert, aber wie fundamental. Und bisher denke ich mir halt immer, es liegt letztendlich an der politischen Führung auch, dass wir jetzt diese Einsichten und diesen Weckruf und so weiter, den wir erlebt haben, dann auch umsetzen in tatsächlich für Veränderung. Aber ja, wie unser Denken da jetzt anders geworden ist, so richtig habe ich da meine Theorie noch nicht geformt. Daher.
Ist es vielleicht noch ein bisschen zu früh dafür?
Ja, wobei wir jetzt natürlich auch einfach das Problem haben, dass wir uns so viel Zeit nicht erlauben können. Und das ist im Übrigen vielleicht das Allerwichtigste, so ganz grundsätzlich für uns. Weil was ich halt sehe in Deutschland und in Europa, natürlich haben wir jetzt seit Februar 22 einen Umdenken. Natürlich wird wahnsinnig viel gemacht. Natürlich geben wir wahnsinnig viel Geld aus. 100 Milliarden für die Bundeswehr und anderes. Natürlich arbeiten wir an unserer Resilienz. Aber die große Frage im Militärischen ist ja nicht, habt ihr was gemacht, sondern habt ihr genug gemacht? Denn natürlich starten wir teilweise von einem sehr niedrigen Level. Im Übrigen auch die Europäische Union. Das ist eigentlich Wahnsinn, was auf dem Level der Europäischen Union inzwischen für Verteidigung gemacht wird. Wenn man das vor 5 Jahren gesagt hätte, hätte das niemand geglaubt. Aber die Frage ist eben, ist es denn genug? Und die Sorge aktuell ist eben, dass wir weniger Zeit haben, als wir uns lassen. Dass wir doch ein bisschen zu graduell unterwegs sind. Dass wir sagen, naja, das bauen wir jetzt alle auf und so weiter und so fort. Aber dass es eben auch Studien und Berechnungen gibt, die sagen, naja, also Russland ist halt irgendwie in 3 bis 5 oder in 3 bis 8 Jahren in der Lage, gegen NATO-Länder Krieg zu führen. Und es kann eben auch gut sein, dass es genau das tun wird. Und sind wir dann bereit? Und diese Dringlichkeit, das Wort ist eigentlich Dringlichkeit. Die Frage ist, haben wir die Dringlichkeit wirklich verstanden oder wird halt auch in der Politik immer so die Dringlichkeit, die jetzt irgendwie durch diese militärischen Themen geschaffen wird, dann doch auch wieder irgendwo untergebügelt, weil es gibt eben auch haufenweise andere dringende Themen, ob es jetzt im sozialen Bereich ist. Das allerdringlichste Thema ist ja eigentlich das Klimathema, wo haben wir auch keine Zeit für. Also letztendlich wird es dann alles irgendwie doch wieder so ein bisschen... Ja, verläuft sich dann in dem großen Politikbetrieb und dann steht da eben Pistorius und kriegt nicht das Geld, was er eben bräuchte. Und inwieweit wir diese Dringlichkeit verstanden haben und anerkennen, das weiß ich nicht und das ist meine große Sorge.
Ulrike Franke, vielen Dank.
Sehr gerne.
Wer redet, ist nicht tot.